Dauerwerbesendung, Datenspuren. Dauerwerbesendung, Datenspuren. Dauerwerbesendung, Datenspuren. Dauerwerbesendung, Datenspuren. Dauerwerbesendung, Datenspuren.
Soul, reggae, and blues, and their grooves, you're kind of yours.
Whoops upside your head. Whoops upside your head. Whoops upside your head.
A goo goo Christmas with the group upside your head. All right, here we go. Throw your hands in the air, you jump up and down and spill your beer. Stab your husband and shoot your wife. When we incite you to violence, till the daylight I set. Boom, bop, a boom, bip. In the presence of the goo, you might need a V-chip. You don't need the aura, you need the dance floor.
Hand it, please. I love it when I feel the beat. When you come in, shake my bones. That's when I feel alive.
Uh-huh. Whoops upside your head. Whoops upside your head. Whoops upside your head.
A goo-goo clips, I smack the groove upside your head. Kick drum, no bass, no microphone. The hot dance was kicking, the wall dance was slamming, a bumping the volume, pumping the adrenaline. Dance around the fire, singing, wah, wah, like the floor beat down on the enemy.
Hurt me, please. I love it when I feel the beat. When you come in, shake my bones. That's when I
Einen wunderschönen Abend wünscht Pentaradio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute mit dem Thema der Datenspuren 2008, ein zweitägiges Symposium zum Thema Datenschutz und Privatsphäre. findet statt am 7. und 8. Juni 2008 in der Scheune in Dresden.
Aber es geht darüber hinaus auch darum, die Leistungen von Künstlern, Komponisten, Schriftstellern, Journalisten zu achten und zu schützen und hier gerade angesichts neuer technischer Entwicklungen Barrieren aufzubauen.
Bundeskanzlerin, Frau, wie heißt die gleich?
Ich glaube Angela oder Angela, das muss man irgendwie richtig aussprechen, sonst kriegt man da Ärger. Aber
nicht
Merkel.
Angie?
Nicht Angie, Merkel hinten jedenfalls. Ja, und die ist ja so kompetent, was so Computer betrifft.
Die will uns das gleich verbieten alles, das Herunterladen vom Computer?
Genau, die will den Computer runterladen und das verbieten oder halt Barrieren aufbauen, weil die neuen Medien, das ist ja alles gar nicht so einfach. Dann gab es auch eine Meldung, wir sind übrigens mittendrin bei uns im Newsblog, der immer so am Anfang kam, dass Politik und Polizei irgendwie die neuen Medien erklären will. Und da haben sie so ein PDF ins Netz gestellt mit vielen bunten Seiten, so 76 Seiten lang. Also ja, wer irgendwie mal einen schlechten Tag hat, wer wirklich lachen will, da geht das. Interessant dazu noch, jemand, über den wir mal ein bisschen hergezogen sind bei der Musiksendung, die wir hatten hier vor zwei oder drei Mal, Dieter Bohlen, da muss ich echt sagen, Hut ab, der Mann hat zumindest das Geschäft verstanden, in dem er da ist, der war wohl bei Kerner, kann man so bei YouTube nachgucken und hat dort gesagt, dass es natürlich alles kompletter Schwachsinn ist, den Kids heutzutage zu verbieten, dass sie ihre Computer benutzen, dass sie das Internet benutzen und dort Lieder runterladen. Also der Mann hat es schon begriffen. Und ja, dafür meinen persönlichen Respekt.
Ja, wir sollten vielleicht sagen, worauf die Frau Merkel das gesagt hat. Nämlich auf einen offenen Brief von, wie viel waren es, 200 Künstlern?
Ja, also eine ganze Menge Leute, da wusste man schon, dass sie nicht selber reden dürfen, aber auch bei Leuten, ich glaube Reinhard May war es, ne, der damit unterschrieben hatte.
Herbert Grönemeyer?
Ja gut, das wundert mich jetzt nicht ganz so, aber...
Tokyo Hotel?
Das erst recht nicht, aber... Ja, das sind halt Leute, die also bitterlich weinen, dass da jetzt jemand ihr Musikstückchen runtergeladen hat. Und ich glaube, den Leuten ist nicht richtig klar, dass, so wie sie eben der Bohlen in dem Interview gesagt hat, aber auch andere schon vor ihm, die Ärzte sind ja auch immer ziemlich cool, zum Beispiel, bloß um mal einen anderen Namen gesagt zu haben. Ja, die dicken Jahre sind eben einfach vorbei. Und mit Plattenverkäufen verdient man halt in dem Geschäft heute nichts mehr. Und so wie es der Bohlen gesagt hat, da muss man sich halt mit seiner Klampfe hinstellen und nochmal singen. Und ja, ich glaube, die Leute, die dann auch live singen können und performen können, die haben ja auch nicht so die Riesenprobleme. Ja, ich glaube, damit ist das Thema durch. Oder es gab noch so einen Antwortbrief, ne, auf diesen, von diesen 200 Künstlern
da. Ja, der liest sich ganz interessant und trifft da schon eher unsere Meinung.
Ja, den wollten wir jetzt eigentlich hier vorlesen, aber der ist auch lang und schwer zu lesen, weil er so komisch irgendwie formatiert ist, wie dieser erste Brief, so mit alles groß und klein. Also da hüpfen die Augen nur so hin und her. Ja, deswegen, wie immer, stehen ja die ganzen News bei uns im Wiki drin. Da könnt ihr draufklicken, die ganzen Links alle nochmal nachlesen. Da guckt da einfach mal, das ist da ganz oben. Ja, was gab es denn noch so Neues im ganzen letzten Monat?
Bei dem Debian Linux-Distributionsbetriebssystem hat man entdeckt, dass die kryptografische Schlüsselgenerierung zu schwach ist. Die wird nämlich mit der Prozess-ID des Programmes initialisiert und sonst nichts weiter, und da sind dann 16-Bit-Entropie drin.
Ja, also das ist echt ein, ja, ich finde echt ein Riesenknaller und auch eine Sache, die kann man lange diskutieren. Genau genommen ist es ja das OpenSSL-Paket, und das ist halt so eine Kryptolib, die von vielen anderen Programmen benutzt wird, wie SSH zum Beispiel, wie OpenVPN, ja, und noch einiges anderes, wo halt so
zig anderes,
wo halt SSL-Zertifikate verwendet werden. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute da so zum Beispiel einen SSH-Code hoch und runter lesen, um da vielleicht doch irgendwie rein hypothetisch mal bla bla was zu finden. Ja, die können eben ganz woanders ansetzen, und das ist diese besagte OpenSSL-Lib. Und was der Maintainer von dem OpenSSL-Paket gemacht hat, der hat also so ein Code-Check-Programm drüber laufen lassen, was da automatisch rausfindet, ob da die Quellen von eben dieser OpenSSL-Lib Fehler machen. Filegrind heißt es.
Ja, das ist ganz praktisch, das Tool.
Ja, und das hat halt rausgefunden, dass die OpenSSL-Lib uninitialisierten Speicher verwendet. Ja, und da hat er dann das da eben einfach rausgepatcht, hat auch nochmal auf der OpenSSL-Mailingliste nachgefragt, ob denn das so in Ordnung wäre, und da hat man ihm jetzt nicht gesagt, bitte mach die Sachen, wovon du Ahnung hast, aber das nicht. Ja, und da hat er das rausgepatcht, und das hat Ewigkeiten gedauert, bevor das hier mal jemand gemerkt hat. Das ist schon echt krass, wobei man natürlich nicht weiß, wie viele Leute es vorher gemerkt haben und haben nichts gesagt. Was das wirklich Kritische dabei ist. Man muss vielleicht auch ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen, das ist wohl im Source Code auch nicht so dokumentiert, dass man sofort verstehen würde, wenn man jetzt das rauslöscht, dann ist praktisch dieser Zufallsgenerator hin.
Also es war nicht wirklich uninitialisiert, sondern zufällig.
Ja. Ja, also was mir bloß halt im letzten Wochenende jemand gesagt hat, ist, weil ich habe den Debian-Maintainer da ihm die ganze Schuld gegeben, aber so ganz so einfach kann man sich es eben auch nicht machen, sondern ja, das ist schon in den Quellen auch nicht so unbedingt so gut erkennbar für jemanden, der jetzt eben nicht so gut programmieren kann.
Sollte man sowas verändern, wenn man es nicht versteht?
Genau das ist der Punkt. Und vor allen Dingen sollte man in so einer Distri auch irgendwie einen Prozess haben, dass eben da nicht einer drin rumfuschen kann und keiner merkt es. Und erst Jahre später guckt sich das mal zufällig wahrscheinlich jemand an und findet heraus, der hat ja da an der Stelle rumgepatcht, hätte er besser die Finger fallen gelassen. Ja, ist schon echt ein dickes Ding. Und jetzt für die Leute bloß, die das so mit nebenbei hören und sagen, Debian, Debian, so ein Zeug verwende ich ja nicht. Jungs, wenn euch da jemand so ein Key drauf gelegt hat, den er unter Debian nach, ich glaube, September 2006 generiert hat, dann habt ihr eben da ganz genauso auch ein Problem.
Ja, Ubuntu ist auch betroffen?
Klar, ich meine, die nehmen ja einfach nur Debian und machen da halt so ihre Distri draus. Sicher, und es gibt ja viele andere Debian-basierte Distributionen, die sind natürlich alle ganz genauso betroffen und auch bei denen hat es niemand gemerkt, was so den Qualitätssicherungsprozess bei zum Beispiel Ubuntu ja auch mal aufzeigt. Ne? Und OpenSSL ist ja nun nicht irgendwie hier ein Medienplayer oder irgendwie hier, ja, was weiß ich was. Das ist ja schon wirklich eine kritische Sache, weil es eben als Quelle dient für viele sicherheitsrelevante Programmpakete
in der Distri. Zum Beispiel auch Online-Banking, ja. Das ist halt das, was vielleicht auch viele gerade nicht technisch versierte Nutzer benutzen an diesem SSL-Kram. Einfach ihre Online-Verbindungen zur Bank absichern. Wenn die schlechte Keys benutzt haben von so einem Debian-Server, was durchaus passieren kann, dann haben die auch echt ein Problem.
Ja, vor allen Dingen, es gibt auch so Dienstleister, die Internetinhalte so übers Internet weltweit verteilen.
Zum Beispiel Akamai.
Akamai, genau. Und die scheinen ja auch Debian zu verwenden. Jedenfalls hatten die da auch das Problem, weswegen da so Seiten wie WhiteHouse.gov, also da die Webseite von Bush sozusagen, betroffen war. Und auch das Elster-Formular, was ja hier der eine oder andere für seine elektronische Steuererklärung benutzt. Ja, naja, und da kann einem schon ganz komisch werden. Also, ja, dickes Ding und,
Ja, an der Stelle noch der Hinweis, die Chaoten aus Darmstadt machen am 5. Juni eine Radiosendung darüber. Die findet man irgendwie unter cradar.de, glaube ich.
Ja, da denkt man ja immer, so, andere Leute, was mir dann noch so eingefallen ist dazu, ich meine, wenn es da ja wirklich jetzt Leute drauf anlegen und das vielleicht so in den Quellen verstecken, dass man das nicht so einfach findet, wie in dem Fall, also das nicht einfach so auskommentieren, da will ich ja gar nicht wissen, was da noch alles so für Eier liegen. Unsere Regierung macht das aber anders, die wollen jetzt eine Bundesabwehr, eine Bundesüberwachungszentrale oder wie haben die das genannt? Eine Abhörzentrale in Köln, genau. Wollen sie errichten, wo sie sich so gedacht haben, na, so toll wie die Amis das machen mit ihrer NSA und so, das wollen wir jetzt auch. Gut, und die Gründe, warum es bei uns so Gewaltenteilungen und sowas gibt, das scheint ihnen dann nicht mehr ganz so präsent zu sein.
Also ich finde es dabei halt nur mal so ganz interessant. Ich meine, entweder sind die Leute extrem verzweifelt oder haben einfach keine Ahnung, was beides nicht unbedingt gut ist, wenn die am Steuer sitzen.
Naja, also wer Computer runterladen will, wer nicht weiß, was ein Browser ist, aber dann solche Gesetze verabschiedet, dazu passt vielleicht nicht so ganz, aber ein bisschen doch eine andere lustige Meldung. Und zwar hat die Polizei bei so einem bösen File-Sharer-Terroristen seinen großen Rechner beschlagnahmt und hat den bei sich reingestellt.
Und fand die Ausstattung ganz toll.
Genau, also das muss man dazu sagen, es war ein Aldi-PC, ja.
Von vor zwei Jahren,
so viel zur Ausstattung. Und den fanden die so toll, dass in dem Bericht, den sich halt derjenige dann mal hat geben lassen, drin stand, dass den die wirklich beschlagnahmen wollen, weil er halt so eine gute, gerade Multimedia-Ausstattung hatte.
Ja, also hier steht, schriftlich gelobt wurden unter anderem die gültige Windows-Lizenz,
genau,
die gut, große ja. Festplatte, die Schnelligkeit und die klare Multimedia-Ausrichtung des Systems.
Ja, dass Polizisten solche Multimedia-PCs mögen, das war auch in Australien der Fall. Und zwar wurden eben bei den Polizisten dort kopierte CDs gefunden. Und zwar, genau, DVDs und in so einem Ausmaß, dass man dann gesagt hat, na okay, da untersuchen wir jetzt mal lieber nicht weiter.
Ja, es sind auch bloß Menschen.
Genau, aber kriegt der Schäuble nicht immer so einen Haufen Millionen für seine ganzen Abhörsachen da? Also was macht er eigentlich damit?
Echt, der kriegt da was dafür?
Na, der beantragt doch immer hier wieder 200 Millionen da und wieder dort. Ja.
Ja, aber er darf die nicht selbst behalten.
Wolfgang, kauf doch deinen Polizisten mal richtige Rechner. Vielleicht werden die dann auch irgendwie ein bisschen relaxter und müssen sich sowas nicht woanders zusammen einziehen. Ja. Tja.
Ja. Musik.
Musik.
Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. And I toasted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. And I'll be okay. I'm not big on social graces. Think I'll slip on down to the Oasis. So I've got a friend in low places. I was wrong, I just don't belong. But then, I've been there before. Everything's alright, I'll just say goodnight and I'll show myself to the door. Hey, I didn't mean to cause a big scene. Just give me an hour and then I'll be as high as that ivory tower that you're living on. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. And I'll be okay. Yeah, I'm not big on souls. I'll slip on down to the Oasis. So I've got a friend in low places.
zu Penta Radio, heute mit dem Thema Datenspuren. Wir sind noch bei den News und machen dann mal so die letzten paar Sachen, die wir haben, noch fix durch. Ja gut, also dass die Telekom schon mal so die Vorratsdatenspeicherung ausprobiert hat, das muss man jetzt, glaube ich, keinem mehr erzählen. Ist die Polizei ein bisschen neidisch geworden und hat gesagt, ja Moment mal, eigentlich mit der Vorratsdatenspeicherung ist uns so blöd gemacht. Das möchten wir jetzt alles zentral haben und haben das mal gefordert. Ja, und Vorratsdatenspeicherung, da war ja was. Zum Beispiel Ende des Monats, am 31.05. ist ja wieder so ein bundesweiter Aktionstag. Wir haben heute jemand hier vom AK Vorrat, der ganz, ganz fleißig, mit bei den Datenspuren mitplant dieses Jahr. Ja, was ist denn da in Dresden am 31.05.?
Das kann man relativ kurz machen. Nichts. Weil, ja, wir hatten da mal vorgehabt, eine Demo zu machen. Dann war es ein Infostand und das hat sich dann halt irgendwie verlaufen. Also ein sehr aktiver, der Johas, der hat jetzt Prüfungen und ich habe in den Datenspuren mich verloren. Und die anderen hatten auch irgendwie was zu tun. Und jetzt,
ja, Datenspuren sind ja auch nicht unwichtig.
Genau. Und naja, also vielleicht wird noch ad hoc irgendwie ein kleiner Stand oder ein paar Leute, die in der Fußgängerzone rumstehen und Flyer verteilen. Auf jeden Fall seht ihr schon, wir brauchen mehr Aktivisten. Also wer Lust hat, kann sich bei uns melden. Oder beim C3D2.
Und was ist bundesweit an dem Tag? So für die Mobilen unter uns?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so sehr im Bilde, was genau in den einzelnen Städten läuft. Also generell ist das jeder Ortsgruppe überlassen, was sie da macht. Also das reicht von Demos bis hin zu Ständen oder Daten angrillen. Das war übrigens das, was wir auch noch im Sinn hatten, vielleicht zu machen. Also da kommen dann alle, laden halt so zu einer Art Vernetzungstreffen ein, um sich kennenzulernen, um neue Leute zu gewinnen, um Leute zu informieren. Also ich glaube, in Berlin gibt es eine Demo und in München gibt es eine Demo, soweit ich weiß. Und die Leipziger machen einen Infostand. Das weiß ich auch noch, aber mehr kann ich da jetzt momentan nicht sagen, ehrlich gesagt. Müsst ihr einfach mal auf www.vorratsdatenspeicherung.de gehen. Da gibt es dann so ein schönes Banner, da könnt ihr draufklicken und da gibt es dann ganz viele Informationen.
Ja. Naja, oder nehmt euch einfach mal einen Zettel und einen Stift und guckt bei Abgeordnetenwatch, wer so euer Abgeordneter ist und schreibt ihm mal einen Brief, was ihr so von dem ganzen Quatsch haltet. Ja, und wenn schönes Wetter ist, geht zur Saloppe, da ist Welterbetag. Welterbetag ist ja gerade für Dresden nicht ganz uninteressant. Ja, so ein anderes Datensammel-Monster-Ding, Gesundheitskarte, wie es so schön heißt, wo es eigentlich um die Krankenkarte geht. Aber da fällt mir ein, Neusprech, das Video vom Themenabend ist jetzt online. Man kann das über IPv6 auch über BitTorrent runterladen.
Oh, cool.
Ja, ich muss das nochmal verlinken. Ja, und wer, also wie unsere liebe Frau Merkel jetzt so mit IPv6, nee doch, die ist ja auch total auf IPv6, oder?
Nee, ich glaube, das war Viviane Reding. Die hat da so ein ganz abstrusen Vortrag gehalten, warum das denn notwendig sei.
Aber ist nicht so irgendwie, dass alle Bundessachen hier alle auf IPv6 umgestellt werden sollen und so die Vorreiter...
Ja, europaweit. Also Deutschland ist da nicht unbedingt so der Vorreiter, sondern Europa, die EU.
Na, Wahnsinn. Also gut, jedenfalls, also ja, wenn dann die Merkel umgestellt ist, dann können sie bei uns über BitTorrent den Neusprech Themenabend runterladen, vielleicht lernt sie da noch was, wie sie also noch toller reden kann. Ja, und für alle die, die irgendwie nur IPv4 haben, die gehen halt auf www.c3d2.de und klicken das dort per FTP oder HTTP oder wie auch immer. AirSync gibt es auch noch. Genau, aber Gesundheitskarte, Krankenkarte, da sind ja bei uns irgendwie nicht so richtig alle dafür. Also der Ärztetag jetzt zum Beispiel hat sich dagegen ausgesprochen. Interessiert natürlich in der Politik wie immer niemanden, also Experten so zu Wort kommen lassen und so, das hört man sich an und dann macht man weiter. Ja, aber ein anderer Konzern, der hat sich gedacht, oi, das ist eine super Sache, das müssen wir auch gleich haben und viel schneller, Google. Da kann man jetzt auch seine ganze Krankengeschichte eingeben. Und was versprechen die einem dafür? Man findet irgendwie dann den nächsten Arzt um die Ecke oder irgendwie so.
Welche Medikamente Wechselwirkungen haben?
Oh, wir haben hier gerade von unserer Soufflöse hinten gehört. Es geht darum, welche Medikamente Wechselwirkungen haben. Also man muss dann nicht mehr den Bikepackzettel lesen und verstehen, sondern das wird einem dann irgendwie, wie zeigen die das an? Irgendwie kriegt man vielleicht eine Jabber-Nachricht oder so.
Eine Mail
oder nach Gmail oder eine Jabber-Nachricht. Vorsicht, sie sterben in 3 Tagen, wenn sie so weitermachen. Oder
von Google gibt es auch eine Tochterfirma. 23 irgendwas, die analysiert einem die Gene. Da kann man für...
Ist das wirklich eine Tochter? Ist das nicht von irgendwie so einem Google-Typen da die Frau oder Freundin, die da ist?
Gibt es da einen Unterschied?
Ja, also gut, das ist halt so eine Firma, die, da kann man also sich eine Genanalyse machen.
Ja. Ja, ist ja in besten Händen dort, bei so einer lieben Firma.
Genau.
In jedem Fall. Also ich zitiere mal kurz die Google Terms of Service. Google is not a covered entity under the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 and regulations procreated thereunder, bla 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 bla. As a result, dieses Gesetz da gilt halt nicht für Google. Und was da unten steht, you are responsible for the security of your passwords and any use for your account.
Das heißt, wenn da was verloren geht, dann seid ihr dran schuld.
Ja, genau.
Ja, apropos Passwörter, da hätten wir auch noch was, auf was hinzuweisen.
Ja, also wir sind gestern im super tollen MDR-Fernsehen gewesen. Ja, und haben dort darauf hingewiesen, dass man halt nicht überall in der ganzen Welt immer wieder dasselbe Passwort verwendet. Wir hatten halt gehofft, dass wir ein paar andere Themen mit transportieren können, wie Hackerparagraf, Bundestrojaner und so ein Zeug alles. Ja, aber das war halt eine Ratgebersendung und die schneiden das dann so zusammen, wie sie das da so vorher sich ausgedacht haben. Mal gucken, also wenn wir das frei zum Download stellen können, dann machen wir das mal die Tage.
Gibt es dann unter www.c3d2.de.
Ja, und nochmal zu Google zurück. Die machen sich jetzt auch Sorgen um Datenschutz. Also das ist auch eine lustige Geschichte. Also das ist so eine Datenkrake. Die kriegt jetzt langsam Angst davor, dass auch andere Firmen genauso versuchen und dann vielleicht sogar zum Teil noch ein bisschen aggressiver oder sagen wir nicht so vordergründig. Ja, und da sieht jetzt also Google gerade den Datenschutz in Gefahr. Das ist nicht schlecht. Ja, Softwarepatent des Monats, eindeutig ViewStar oder wie die heißen, das ist eine Firma aus Singapur und die wollen jetzt ein Patent darauf haben, wenn man einen Link hat im Web und da ist jetzt nicht Text dahinter, sondern eine Grafik, also so wie es fast auf jeder Seite ist, dann wollen die jetzt anfangen, solche Webseiten abzumahnen. Auch mal interessant, was da bei rauskommen wird. Ja, da schließen wir vielleicht mal den Newsblock mit Vorratsdatenspeicherung, die auch bei den Datenspuren sicherlich eine große Rolle spielen werden. Wenn ihr Gelegenheit habt, das DFN, also das Deutsche Forschungsnetz, zu benutzen, die müssen nicht speichern, weil das irgendwie ein Verein ist und damit eine geschlossene Nutzergruppe. Jedenfalls die müssen wir nicht speichern. Schöne Sache.
Runterladen von Computern ist eine Sache, die nationale Grenzen nicht schützen können.
Ich bin nur ein kleiner Unternehmer. Nicht mit Nadelstreifen, feinem Zwirn und Brasil. In unserem Land, das ist mein Thema, gibt es zu wenig Macher, doch der Knüppelschmeißer viel. In Politik, Verwaltung, Großbetrieb, sowie in Banken und Organisationen. Da wird Moral sehr oft nur klein geschrieben, wer den Schuh sich anzieht, ja den kenn ich schon. Und wir lassen uns nicht mehr verarschen, heut seid ihr noch die Herren, doch wir sind das Volk. Wir durchschauen eure Tricks, eure Maschen. Uns für Blöde zu halten, das tut ihr zu gern. Kommt in die Klötze für unser Land, sonst stehen wir bald mit dem Rücken zur Wand. Und wir lassen uns nicht mehr verarschen, wird Zeit, dass ihr's endlich kapiert. Das Parlament als Spiegelbild des Volkes, als ob Juristen und Beamte wir nur wären. Mit Feinstaub, Rauchverbot, Gebühren und Regeln, uns stets zu gängeln, das haben wir nicht gern. Selbst gut versorgt mit Tantiemen und Diäten, setzt ihr das Volk voll auf Diät. Euer Platz am Trog, der wird zuerst verteidigt, dann lange nichts, egal wie's weitergeht. Und wir lassen uns nicht mehr verarschen, heut seid ihr noch die Herren, doch wir sind das Volk. Wir durchschauen eure Tricks, eure Maschen, uns für Blöde zu halten, das tut ihr zu gern. Kommt in die Klötze für unser Land, sonst stehen wir bald mit dem Rücken zur Wand. Und wir lassen uns nicht mehr verarschen, wird Zeit, dass ihr's endlich kapiert.
Wir brauchen alle. Die Herren merken auch nicht, dass das so nicht geht. Wir brauchen alle. Und so kam es, dass sie am Abend einen Beschluss verkündete.
Kommt in die Klötze für unser Land, sonst stehen wir bald mit dem Rücken zur Wand. Und wir lassen uns nicht mehr verarschen.
Ist die
Zeit, dass wir endlich kapiert. Ja, wir lassen uns nicht mehr verarschen. Heute seid ihr noch die Herren. Doch wir sind das Volk, wir durchschauen eure Tricks, eure Maschen. Und für Blöde zu halten, das tut ihr zu.
Ja. Zurück zu Pentaradio. Wie schon eingangs erwähnt, 7. und 8. Juni, also in 2 Wochen ungefähr, sind die Datenspuren. So, und was ist denn das so eigentlich?
Ja, wir sind ja dieses Jahr schon zur 5. Reinkarnation des Super-Events. Angefangen hatte es alles mal, als so der Dresdner Club sich so formiert hatte, und da hatten wir dann so drüber nachgedacht, was machen können wir denn so irgendwie mal an Vorträgen machen. Ja, und da gab es dann halt so eine Liste, die auf dem Tisch lag, und da kam halt raus, dass so datenschutzrelevante Sachen, irgendwie könnte man die mal zusammenfassen, und dann meinte jemand, ja, dann lass uns da mal irgendwie so ein Symposium machen. Also, dass man jetzt nicht übers Jahr verteilt das macht, sondern so konzentriert halt irgendwie an einem Tag. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Das war ja damals noch in einem anderen Haus hier in Dresden gewesen, wo wir Leute eingeladen haben. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, also dass wir eine ganze Menge auch prominenter Leute bekommen hatten. Zumindest für so, ne, das damals waren wir noch Chaos-Treff, und ja, Pylon war damals dabei, Rüdiger Weiß war dabei, Professor Andreas Witzmann, J.R. Balou, die hatte ich auf so einer IT-Sicherheitskonferenz getroffen und hab die da einfach gefragt, hättest du nicht Lust nach Dresden zu kommen, meinte die sofort, ja, ja, also das war damals hier Data Retention, also es alles noch nicht gab, sondern bloß so eben hier in Ansätzen, in Ideen. Ja, und da war das eigentlich eine recht schöne Veranstaltung gewesen, wo dann hinterher jedem klar war, das müssen wir wieder machen. Ich glaube, das Jahr drauf war nochmal im Pentagon gewesen. Ja, ist auch egal. Naja, und da hat sich das eben so ein bisschen rausentwickelt als so ein Datenschutz-Event, wo es jetzt aber nicht irgendwie so rein trocken jetzt um irgendwelche Themen, was ist denn nur gerade so aktuell in Richtung Datenschutz oder Privatsphäre oder sowas. also welche neuen Gesetzesentwicklungen gibt es, welche Techniken gibt es und so, sondern ja, es ist eben ziemlich breit angelegt. Es sind meistens so Vorträge zu Hacking dabei, also ja, wie mache ich irgendwie so Sachen? Dann versuchen wir immer Referenten zu bekommen, so aus der Politik zum Beispiel. Dann, wenn es geht, Kultur. Natürlich Aktivisten. Ja, und eben auch Betroffene. Und das ist uns, glaube ich, in diesem Jahr wieder recht gut gelungen. Wir gehen dann sicherlich die ganzen Vorträge alle nochmal einzeln durch. Aber so die Grundidee ist eben einfach, und das ist ja noch seit ein paar Jahren auf 2 Tage, also auf ein ganzes Wochenende ausgedehnt, in einer ruhigen, netten Atmosphäre, und die bietet ja nur die Neustadt und die Scheune sowieso, einfach mal so die Leute ein bisschen zusammenzubringen, denen eine Plattform zu geben, wo sie miteinander reden können, wo sie halt von neuen Geschichten erzählen können, von Ideen, wo halt so Sachen zusammengesponnen werden und wo halt zum Schluss dann auch was Kreatives rauskommen soll oder rauskommen wird und rausgekommen ist schon. Ja, und auf der anderen Seite können halt Leute vorbeikommen, die jetzt vielleicht sich auf einem rein CCC-Event ein bisschen verloren vorkommen. Und auch für die ist eben eine ganze Menge dabei.
Ja. Ja, ich erinnere mich, 2004 waren die ersten Datenspuren und hat mir sehr gut gefallen damals, als ich euch noch nicht kannte. Ja, und alle Mitschnitte von den vergangenen Datenspuren findet man natürlich unter www.datenspuren.de.
Da kann man sich, also, das ist übrigens auch eine interessante Sache, wenn man sich da von 2004, da ging es ja damals, ach genau, Frank Rosengart war noch da, wegen, man hat über Mautbrücken Sachen erzählt, also sind alles so Sachen, die gab es damals noch gar nicht, da hat aber der eine oder andere schon davor gewarnt, was das alles mal so für lustige Entwicklungen nehmen kann, und ja, so in diesem Spann ist es ganz interessant zu sehen, was davon eben alles Realität geworden ist. Und wenn man sich überlegt, was Schäuble und Co. sich heute so ausdenken oder ausdenken lassen und fordern, naja. Ja. Na, dann machen wir vielleicht mal diesen Kunstanteil für dieses Jahr schon. Wir werden also im Abendprogramm einen Film zeigen, da ist das Verhör, ist von einem Dresdner Regisseur, glaube ich, das Erstlingswerk gewesen. Ja, und da geht es halt so ein bisschen in so einer Vision darum, wie sich halt so ein Überwachungsstaat, wozu der sich entwickeln kann und was dann eben dabei rauskommt. Der Film läuft um 22 Uhr, glaube ich, ja, am Samstag. Ja, da würde ich sagen, wir machen eine Musik und dann gehen wir vielleicht mal die Vorträge im Einzelnen durch.
In deinen zuckersüßen Mund. Ich find dich in einem Comic-Heft wieder, fotografier dich kunterbunt. Graffitis machen blaue Wände lebendig, ich wünsch, du könnt das auch. Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann, seh ich, dass ich zu gar nichts taug. Kling, klang du und ich, die Straßen entlang. Feuerland,
Schiff ist leicht entartet. Ging lang du und ich die Straßen entlang. Ging lang du und ich die Straßen entlang. Bis von ihr weg, so weit wie möglich. Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück.
Zurück zu Pentaradio. So, nun habt ihr schon angesprochen, zu den Datenspuren gibt es viele interessante Vorträge. Und was erwartet mich als Besucher denn da noch so?
Na, wir hatten jetzt die letzten Jahre halt immer so einen Vortragstrack gehabt, über die 2 Tage verteilt und haben das versucht auch so ein bisschen aufzulockern. Also das ist jetzt nicht Vortrag, 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 sondern dass halt zwischendurch immer noch ein bisschen Zeit ist, wo halt dann auch die Leute mit den Referenten oder halt auch untereinander noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Und in diesem Jahr haben wir parallel dazu, wie auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre mal angefangen, Workshops. Aber das haben wir eben dieses Jahr ein bisschen ausgebaut, wo wir halt versuchen, Leuten, die jetzt so nicht wissen, wie sie eine E-Mail verschlüsselt kriegen, die nicht wissen, wie sie eine Festplatte verschlüsselt kriegen, die einfach so irgendwie ja komplett null Vorstellung haben, was denn passiert, wenn sie jetzt mit ihrem Browser sich alle möglichen Banner angucken und sich hinterher wundern. Ja, dass wir denen einfach mal Gelegenheit geben, am besten ihren Laptop oder sowas mitzubringen oder sich einfach einzusetzen in so Workshops. Und da wird ihnen das dann eben alles mal, wir versuchen es zumindest, sehr einfach zu erklären. Also bei E-Mail-Verschlüsselung zum Beispiel, warum man sich da jetzt so einen Schlüssel generieren muss und was man da dann eigentlich hin und her vorher austauschen muss.
Ja, E-Mail-Verschlüsselung machen die coolen Hacker aus Leipzig.
Genau, die haben ja auch einen Stand. Ja, Stände gibt's auch.
Stimmt.
Okay, also die Leipziger haben einen Stand, die machen auch den Vortrag dazu. Ein weiterer Workshop wird sein Silk, also für die ganzen Leute, die hier immer jetzt zu Hause sitzen und versuchen, Silk zu installieren und das zu benutzen, um hier mit uns während der Sendung chatten zu können. Die können sich also den Workshop von Toljana May angucken. Und da geht es eben nicht hauptsächlich ums Protokoll und was da alles passieren kann, sondern einfach, wie kann ich das so benutzen? Und was passiert da so ein bisschen im Hintergrund?
Aber zum Protokoll kann man ihn natürlich auch fragen, denn er ist der, der auch den Themenabend hier in Dresden zum Silk-Protokoll gemacht hat.
Genau. Da wird er sicherlich auch einiges, auch zur Implementierung wird er bestimmt einiges erzählen können, zur derzeitigen.
Noch kurz zum Interesse. Also der E-Mail-Workshop ist um 13.15 Uhr am Samstag bis 15.30 Uhr und der eben angesprochene Silk-Vortrag findet dann um 16 Uhr ebenfalls am Samstag statt.
Ja, am Sonntag gibt es dann auch noch andere Workshops zur anonymisierten Benutzung des Internets, also Tor und JAP.
Und ganz besonders interessant, I2P.
Genau, da haben wir auch einen Workshop von Jens Kubizel.
Bekannte Person.
Bekannte Person, ja. Also viel Prominenz auf den Datenspuren, das muss man auch noch mit sagen. Und wo ich gerade ein bisschen ins Stottern komme, ich glaube, zu Freenet wollten wir da auch was machen, oder? Also, ja, da müssen wir mal den Referenten noch finden.
Nee, da wollte vielleicht der Rolf Wendolski von der Jondonym-Firma, der auch bei uns zu Gast ist, wollte in seinem Workshop noch da was einbauen zu Freenet. Und der verschiebt dann vielleicht seinen Workshop noch eine halbe Stunde vorher. Also das müsst ihr dann nochmal im Fahrplan nachgucken.
Ja, den Fahrplan gibt es auf www.datenspuren.de. Und dann gibt es da für alle Leute, die ja sowas nicht von selber finden, links so ein Klicki für Fahrplan.
Was heißt denn das? Also ich klicke da auch immer auf Fahrplan.
Was Fahrplan heißt? Oder? Mhm.
Ja. Nein, warum das andere Leute nicht finden?
Naja, weil man dann manchmal so von Leuten hört, ja, wo ist denn das Programm? Und die erwarten irgendwie, dass die geben datenspuren.de ein und dann brüllt die irgendwann das Programm an. Dem ist nicht so auf der Seite. Deswegen sage ich es einfach nochmal.
Naja, wir sollten ein Pop-up einbauen.
Genau. Mit einer Browserweiche. Kann man halt, glaube ich, auseinanderhalten. Ja, aber zu den Vorträgen.
Ja, wo wir gerade beim Thema Anonymisierung waren, da habe ich einen berühmten Hacker aus Berlin angesprochen. Der wird uns über Instant Messaging, nämlich Jabber, über das Tor-Anonymisierungsnetzwerk berichten.
Das ist am Sonntag um 10 Uhr, nur zur Info.
Das ist ja cool. Ja, lass uns doch einfach mal die Vorträge so ein bisschen durchgehen. Also, dass wir mal kurz erklären, was man da so erwarten kann. Und das Ganze geht ja am Samstag los. Um 10 ist feierliches Eröffnungsprogramm. Gut, Eröffnungsprogramm, da muss man jetzt nichts weiter zu sagen. Nee, aber der erste Vortrag ist von Professor Andreas Witzmann hier aus Dresden. Glaube ich, der am längsten in der ganzen Szene da drin steckt. Den hatten wir schon mal zu den ersten Datenspuren für die Keynote. Und was wird er denn jetzt hier erzählen?
Ja, also Professor Witzmann haben wir angesprochen, anlässlich dessen, weil er einen sehr interessanten Vortrag in Berlin bei einer Veranstaltung der Humanistischen Union gehalten hat. Und er wird jetzt auch einen sehr ähnlichen Vortrag halten hier. Es geht über die Online-Durchsuchung und er versucht mit seiner sehr strukturierten Art halt auch für Nicht-Informatiker, Nicht-Hacker darzulegen, was jetzt auch von technischer Seite an der Online-Durchsuchung problematisch ist.
Also das für alle Leute, die den Begriff nicht kennen, das ist der Bundestrojaner.
Ja, oder die Computerwanze oder wie auch immer. Also es geht dann, also man kann sich die Folien auch schon mal anschauen, die sind, hat er schon online uns gestellt, uns zur Verfügung gegeben. Und also über die Online-Durchsuchung wird halt oft, wenn es jetzt kritische Stimmen in den Medien gibt, halt darüber berichtet, dass es eine heimliche Durchsuchung ist und was da juristisch so problematisch dran ist. Und er zeigt halt dann nochmal für den DAO, sage ich jetzt mal, auf, dass es da auch durchaus einige technische Probleme gibt. Also das, wie schaffe ich es, den richtigen Rechner zu erwischen zum Beispiel, wie sicher sind diese Daten, also wie kann ich diesen Daten vertrauen, die man durch so eine Online-Durchsuchung gewinnt, kann man das nicht fälschen und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, schaut euch die Folien an oder kommt einfach vorbei ich glaube, er wird das sehr schön rüberbringen.
Ja, der nächste Vortrag ist, ich meine, du schreibst in deinem Blog so, deswegen kann ich das mal so einleiten. Ja, die Freundin vom Terror-André, Anne Roth, mit diesem sehr, sehr schönen Blog analyst.org,
net? Punkt, ja. Blogspot.org kommen.
Ach so.
Oder irgendwie so. Das ist eine Subdomain.
Ja.
Analyst.noblogs.org.
Genau. Ja.
Ich glaube, die wird das Übliche erzählen, also von André und ja, sie sitzt ja auch, macht es ja auch sehr unterhaltsam und auch sehr erschreckend, was sie dann bestimmt dazu berichten hat. Also.
Naja, wir hatten ja auch hier schon öfter mal irgendwie so ein paar Sachen mehr oder weniger zitiert, weil sie echt irgendwie so lustig sind, wenn man sie so erzählt. Also für alle, die es nicht wissen, ne, André Holm wurde, ja, wie sagt man das, verdächtigt oder ja, irgendwie haben sich da ein paar Leute, Strafverfolgungsbehörden drauf versteift, dass er irgendwie Terrorist sein muss nach Paragraph 129a. Und das fing natürlich mit der Vollüberwachung dann an und ging so weit, dass er wirklich verhaftet wurde. Und um diese ganzen Sachen, also was das so wirklich bedeutet, wenn man halt so unter so einer Vollüberwachung da auszuharren hat, das finde ich, gibt sie ja im Prinzip so wieder, das ist vordergründig echt lustig, aber wenn man dann wirklich mal ein bisschen so überlegt, was er da so erzählt, bleibt einem eben das Lachen komplett im Hals stecken. Ich kenne ihren Vortrag vom Kongress, den sie da gehalten hat, auf Englisch. Ja, und ich bin mir ganz sicher, das wird also ähnlich gut werden. Freue ich mich drauf.
Also da gewinnen halt auch so diese ganzen Sachen, die zum Teil von Aktivisten oder auch im Kreise des CCCs, sagen wir mal, eher theoretisch diskutiert werden, die sind dann halt da zum Teil schon Realität geworden. Und das ist
ja erschreckend.
Ja, kann man schon so sagen.
Ja, der nächste Vortrag klingt ein bisschen juristisch.
Soll er auch sein.
Aber nicht nur. Der nächste Vortrag ist Thomas Feil. Das ist ein Jurist, der auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen schon mal einen Vortrag gehalten hat. Genau den gleichen, und zwar Hackerparagraph im Strafgesetzbuch, was nun? Das klingt zwar jetzt eher langweilig und ja, nicht so interessant, aber ich finde es ehrlich gesagt sehr schön, dass wir ihn mit dabei haben, weil das ja doch jetzt zu Datenschutz viele Organisationen gibt, die da auch Informationsarbeit betreiben, aber so dieser Hackerparagraph so ein bisschen am CCC hängen geblieben ist. Und ja, ja, man kann sich das auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen, den Vortrag anhören. Und da wird man schon merken, dass er das wirklich sehr lustig rüberbringt. Also
vielleicht nochmal, wir wissen ja jetzt seit dieser MDR-Sendung, dass unsere Zielgruppe auch viele Omis sind. Hackerparagraph bedeutet, dass Software, mit der man irgendwie IT-Systeme angreifen kann, und zwar dort der Besitz, der Vertrieb, das Programmieren und das drüber nachdenken, bla bla, unter Strafe gestellt sind. Und das bringt also bis, glaube ich, ein Jahr Einzelhaft im Zuchthaus, oder wie war das? Dieses Gesetz ist hier so gut wie einstimmig von unserer Regierung beschlossen worden. Es gibt seit ein paar Monaten und das ist deswegen komplett krank, weil man eben genau diese Software benutzt, um seine seine IT-Systeme auf Sicherheit zu prüfen. Und in dem benannten Fernsehbeitrag haben wir halt so ein Forum über eine SQL-Injection angegriffen mit einem Webbrowser. Und da stellt sich dann halt die Frage, ist denn jetzt der Webbrowser irgendwie das böse Hacker-Tool? Und das ist eben in diesem ganzen Gesetz überhaupt nicht irgendwie auch nur versucht worden, ein bisschen einzuschränken. Da ist also die ganze Breite an irgendwelchen IT-Organisationen vorher dagegen Sturm gelaufen. Ja, aber beratungsresistente Politiker, die hält man eben nicht auf bei solchen Sachen.
Danach kommt dann um 15.30 Uhr Sven Lüders. Das ist der Leiter der Bundesgeschäftsstelle der Humanistischen Union. das ist, muss ich glaube ich jetzt nicht erklären, was die Harmonistische Union ist, eine relativ bekannte Bürgerrechtsorganisation, eine der ältesten in Deutschland. Und der wird einen Vortrag über Anwendung datenschutzfreundlicher Techniken im Nicht-Expertenumfeld halten. So lautet zumindest der Arbeitstitel. Die Humanistische Union ist gerade dabei, durch Spenden auch ein Tor-Netzwerk aufzubauen, beziehungsweise zum Tor-Netzwerk zu contributen, also mit Server beizusteuern. Tor ist eine Anonymisierungssoftware, wenn ich das hier nochmal... Und deshalb interessiert sich halt die Humanistische Union sehr dafür, wie man diese ganzen Techniken, die jetzt von Nerds schon länger angewendet werden, auch in andere Umfelder tragen kann, die damit vielleicht jetzt noch nicht so viel damit zu tun hatten.
Ja, finde ich sehr interessant.
Da passt auch der nächste Vortrag gleich wieder zur Anonymisierung.
Ja, es gab ja hier an der TU Dresden so auch ein Anonymisierungsprojekt. JAB hieß das. War auch in Kooperation mit der Uni Regensburg, glaube ich. Und das wurde jetzt teilweise kommerzialisiert. Also die Software ist immer noch freie Software, Open Source. Aber es gibt jetzt kommerzielle Dienste und da hat sich eine Firma gegründet, Jondonym heißt die. Und da wird der, ja, wie sagt man das so, CIO oder wie das heißt von der Firma, Rolf Wendolski, wird diesen Anonymisierungsdienst vorstellen, erzählen, was diesen Dienst überhaupt unterscheidet von zum Beispiel Community-betriebenen Diensten wie Tor, was sie gedenken zu tun, falls die Vorratsdatenspeicherung nicht gekippt wird bis zum Ende 2008. Ab dann müssen nämlich auch die Internet-Provider loggen und auch Anonymisierungsdienste in Deutschland. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was er da so zu erzählen hat, was sie da vorhaben, wie er sich vorstellt, dass so ein, oder welche Konzepte sie haben, dass auch so ein kommerzieller Dienst sicher sein kann, weil man muss ja auch eine Bezahlfunktion mit integriert sein in dem Client. Bin ich gespannt.
Genau, und worauf man ja vielleicht nochmal hinweisen kann an der Stelle, es ist wirklich so, dass früher solche Anonymisierungsprojekte von staatliche Stelle gefördert wurden. Also es war nicht immer so krank wie heute.
Ja, also ich glaube, das Anon-Projekt, also dieser Vorgänger, dieses JAB, wo übrigens auch der Professor Pitzmann Mitleiter war und auch noch ist wohl.
Ja, der hat damals auf den Datenspuren 2004 ziemlich interessant erzählt, seine persönlichen Erfahrungen mit den Strafverfolgungsbehörden und wie sie da, ja, was wollten sie da genau im JAB haben?
Ja, da ging es darum, dass die irgendwie eine IP wissen wollten von jemandem, der das Anonymisierungsnetzwerk benutzt hatte. Und das ist echt lange her, aber es war eine interessante Geschichte, so gerade aus den ganzen Anfängen da. Ich meine, heute bei den ganzen Falschherren, da ist es ja fest, wie das funktioniert, aber damals war das eben das erste Mal. Und die standen dann, glaube ich, bei ihm sogar vor der Tür und haben ihnen so eine richterliche Anordnung. Ja, ich werde es auch nicht falsch erzählen.
Nee, also sie standen nicht bei ihm, sondern beim Professor Hertig vor der Tür, weil der Leiter des Lehrstuhls war. Der wurde wohl aus Italien oder so herzitiert, also eine ziemlich krasse Sache, oder kam da gerade zurück am Abend. Und also da gab es mehrere Probleme, dass zum Teil sie auch Zugriff haben wollten auf eine Kaskade, die vom CCC betrieben wurde und die aber gar nicht die rechtliche Voraussetzung hatten, auf die CCC-Daten zugreifen zu dürfen, also auf die Mixe, sondern nur auf die von der TU, haben sie dann trotzdem gemacht. Also das.
Naja, was ich nur noch weiß, ist, dass das Ganze irgendwie nicht rechtens war und dass ihm aber dieser Bescheid darüber erst 7 Tage später zugestellt wurde und dann so mit der Begründung, ja, irgendwie bei uns war das Fax kaputt oder es hat geklemmt oder irgendwie sowas. Also es war auch eine windige Geschichte. Ja, und daraufhin hatten sie dann halt so eine Funktion eingebaut in JAB, so eine Überwachungsfunktion, um halt einzelne IP-Adressen dann doch überwachen zu können. Hatten das aber auch so genannt. Das ist, glaube ich, in dem New Yorker Mix damals jemandem aufgefallen. Das ist da
sie haben es sogar angekündigt, meines Wissens, auf der Webseite.
Sie durften nicht? Das ja nicht. Sie durften es nicht ankündigen, weil sie damit hier so eine Strafuntersuchung da hier behindert hätten oder halt über Sachen geredet, die. Also man darf ja dann in solchen Fällen nicht über solche laufenden Ermittlungen sprechen. Und die haben aber die Funktion so benannt, dass es sofort augenscheinlich war.
Was ja, die heißt passiert. Crime Detection, also ich habe es mal nachgehört.
Genau, sowas. Und das ist halt dann den Leuten aufgefallen, die da auch ab und zu mal den Quellen drin rumgelesen haben. Das war natürlich alles Open Source. Und damit ist die ganze Sache dann aufgeflogen. Und das hat halt Riesenwellen damals gegeben. Ja. Und
also die ist auch immer noch drin im Code. Die kann man mit so einem Flag ein- und ausschalten beim Kompilieren. Und
ist das nicht Java?
Nee, der Client ist Java, aber die Server-Software ist C. Und John Dunym hatte auf der Webseite auch mal so einen Überwachungsbericht veröffentlicht. Also da von 2007 war das, glaube ich. Und die hatten irgendwie zwei Anfragen. Also es läuft dann immer so, dass sie sozusagen Anfragen entgegennehmen, dann so ein Quick Freeze heißt das machen, also mitloggen. Und dann, wenn der richterliche Beschluss kommt, also vom Richter signiert, geben sie die Daten raus und sie hatten irgendwie zwei oder drei Anfragen, aber nie kam dieser richterliche Beschluss hinterher. Also es wurde bis jetzt nichts rausgegeben von denen.
Ja, das wird ja interessant, wenn da mal jemand so aus der Praxis dann über solche Sachen redet. Der nächste Vortrag.
Stasi 2.0, nicht zu verbergen. Da wird Ricardo Christoph, Remmert Fontes, ich glaube, viele kennen den Namen her, vom Arbeitskreis auch, Vorratsdatenspeicherung. Ja, er wird dort einfach mal vorstellen, glaube ich, was so an neuen Gesetzen in der Planung ist. Und wird, glaube ich, die Leute versuchen, so ein bisschen zum Aktivismus zu bewegen. Also, dass sie auch, wenn sie der Meinung sind und ihm und uns allen zustimmen, dass das problematisch ist, dass man ja doch mit nicht ganz so großen Mitteln auch ein bisschen was bewegen kann, wenn alle mit anpacken.
Ja, und dann gibt es dieses Jahr wieder eine Podiumsdiskussion. Und weil es uns immer nicht so richtig gelingt, so die Leute, die das alle toll finden und aber nicht ganz so plump daherkommen, hier zu uns einzuladen. Also die Einladung das ist schon einfach, aber dass die Leute dann halt auch wirklich sich sozusagen hierher getrauen. Ist das Thema, geht dieses Mal um Lobbyismus, Aktivismus?
Ja, genau. Also es geht konkret um die Fragen, welche Möglichkeiten an gesellschaftlicher und politischer Einflussnahme man hat. Also wie man unsere Themen, die ja hier vielfach besprochen werden, in die Öffentlichkeit tragen kann und auch mehr Leute dafür interessieren kann. Und da gibt es dann halt auch verschiedene Ansätze. Zum Beispiel die Humanistische Union setzt, soweit ich weiß, sehr viel auf Lobbyismus. Also, dass die wirklich jetzt an die Politiker rantreten, in die Fachausschüsse gehen, Experten einladen mit und dann versuchen, da über diese Art und Weise Einfluss zu nehmen. Das ist vielleicht so der eine Eckpfeiler. Der andere Eckpfeiler ist, würde ich sagen, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der wirklich sehr auf so dieses, ja, sagen wir mal, Community- oder Bürgerbewegungsprinzip setzt, also Demonstrationen auf die Straße gehen, Politiker anschreiben, Leute informieren, Flyerstände machen und so weiter. Und da haben wir dann auch jeweils einen Gast von den beiden, also den Sven Lüders und den Ricardo Christoph Remmert Fontes wieder bei dem Podium. Und ich würde mal sagen, so ein bisschen in der Mitte ist da der CCC, der so beides vereint hat. Also
ja, der vor allen Dingen mit coolen Hacks auch mal so den Leuten die Augen öffnet. Also mit der Veröffentlichung des Schäuble-Fingerabdrucks. Also da ist ja echt ein Riesenknaller geworden. Ne? Das hat wirklich, das Ding hat es quer durch die ganze Presse geschafft. Das ging bis Bild-Zeitung und
bis nach Österreich und Großbritannien.
Genau, das findet viele Nachahmer mittlerweile. Und das ist halt mal ein richtig schönes Beispiel dafür, wie blödsinnig das eigentlich ist, so eine Technik zu verwenden, wo man sagt, das Passwort, das eine, was ich habe, was ich den ganzen Tag an irgendwelchen Gläsern und sonst wo hinterlasse, das benutze ich, um mich irgendwo zu authentifizieren. Um halt mal den Leuten begreiflich zu machen, dass es eigentlich eine komplett blödsinnige Idee ist.
Oh ja, das sind ja Parallelen zur Passwortsicherheit, dass man nicht überall sein wichtigstes Passwort benutzt.
Genau, aber ja, wir bleiben mal hier beim Programm. Wir haben jetzt noch 15 Minuten und erst einen Tag durch.
Ah ja, vom CCC, das könnte man vielleicht schon der Fairness halber sagen, ist Frank Rosengart noch mit dabei? Vielleicht auch noch andere, wissen wir das schon?
Nee, wissen wir noch nicht.
Nee. Vielleicht andere und natürlich Professor Andreas Fitzmann wird auch als Experte öfter mal zu diversen Ausschüssen und sonst was geladen. Und der hat da bestimmt so auch, oder mit ziemlicher Sicherheit auch so die ein oder andere Anekdote zu erzählen.
Ja, und dann neigt sich der Samstag zu Ende mit Unterhaltung.
Ja, dann haben wir, da muss man vielleicht so anfangen, auf den Kongressen ist es ja üblich, immer so ein Hacker-Jeopardy zu machen, also wo so dieses Spiel verwendet wird, um ja, Fragen so aus der Hacker-Szene die Kandidaten stellen zu lassen. Und das machen wir diesmal mit datenschutzrelevanten Sachen. Das Ganze wird recht unterhaltsam. Wir haben sogar schon einen Hauptpreis dafür. Und Kandidaten haben wir noch nicht, aber die werden dann dort abgegriffen. Ja, und dann, wie vorhin schon berichtet, kommt noch ein Film. Parallel zu der ganzen Geschichte fängt, ja, wahrscheinlich dann doch erst nach der Podiumsdiskussion an, haben wir so eine Creative Commons Launch, wo wir zwei DJs haben. Zum einen ist das Fee und
Phonocake.
Phonocake, genau. Ja, die dort halt so in der Lounge in der Scheune so ein bisschen für die musikalische Umrahmung sorgen. Ja, dass man da halt so mit den ganzen Leuten, die halt alle da sind und die dann natürlich auch nicht zum Vortrag kommen und dann sofort wieder abhauen, sondern ja, mit dem man da halt reden kann und
Clubmate trinken.
Ja, und sonst was. Gut, damit haben wir ja den Samstag schon durch.
Samstag, der 7. Juni.
Und Sonntag, der 8. Juni, geht um 10 Uhr wieder direkt los mit einem Vortrag zur digitalen Bildforensik, gehalten von Herrn Glöhl von der TU Dresden. Und zwar wird er da mal näher bringen, was die digitale Bildforensik eigentlich ist, die Entwicklung in den letzten Jahren und wozu man die gebrauchen kann. Das sind dann unter anderem so Anwendungsbereiche wie zum Beispiel, um herauszufinden, ob Bilder manipuliert wurden und aber auch, um zum Beispiel bei der Kinderpornografie festzustellen, welche Bildeingabegeräte verwendet wurden, um dann nachher Täter zu ermitteln. Ja, klingt sehr interessant.
Mhm. Ja, dann, wie vorhin schon berichtet, auch eine Sache, die so mehr Richtung Hacking geht.
Sicheres, anonymes Instant Messaging.
Hannes wird es machen. Hatten wir vorhin schon. Dann gibt es ja, ein großes Thema beim CCC, Wahlcomputer. Und die Unsinnigkeit zu versuchen, IT-Systeme dazu zu verwenden, Wahlen intransparenter zu machen.
Finde ich auch gut, dass wir es wieder dabei haben, weil das ist auch leider ein Thema, dem sich meiner Meinung nach viele Bürgerrechtsorganisationen zu wenig annehmen. Also, weil es ja doch die Demokratie sehr bedroht.
Ach genau, da sollte man sich heute Abend noch in Gouda aufmachen. Das haben wir ja ganz vergessen in den News. Die Holländer haben ja wohl jetzt gesagt, also Wahlcomputer, das lassen wir jetzt erstmal. Glückwunsch, dass da noch Leute mit ein paar Gehirnzellen in der Politik sitzen.
Der CCC-Hack mit dem Schachspiel auf dem Wahlcomputer wurde übrigens erwähnt in dem Bericht, in diesem Expertenbericht, der dann das Parlament dazu bewogen hat, oder war es das Parlament, denn das doch einzustellen?
Ja, die in Holland, da gilt es Glück zu wünschen, besonders dem Rob Gongrip, war auch schon auf den Datenspuren zu, wann war das, vorletztes Jahr oder so. Und seine Kampagne, wir für Drohnen, stemmen Computer ist nett.
Zu Deutsch, wir vertrauen Wahlcomputern nicht. Das ist so, kann ja irgendwie komischerweise niemand aussprechen, obwohl die Sprachen ja noch ein bisschen verwandt sind.
Das halte ich für ein Gerücht. Egal.
Der nächste Vortrag ist auch wieder von dem CCC-Aktivisten Frank Rieger. Ist dann auch schon mehrfach auf den Datenspuren gewesen. Ich höre seinen Vorträgen unglaublich gern zu. Er erzählt was über GPS-Wanzen in der Praxis.
Also Ortungsgeräte.
Ortungsgeräte, also das hatten wir auch hier schon öfter, was man so eventuell mal irgendwie in seiner Stoßstange findet und dann ist die Polizei sauer, wenn das man das nicht wieder ordentlich zurückgibt.
Das ist dieses System, was man in diesen Autos drin hat, um den richtigen Weg zu finden, falls jetzt jemand mit GPS nichts anfangen kann.
Genau, und und wenn andere Leute wissen wollen, wo man denn da langfährt, dann ja, haben wir sowas auch. Darum geht es jedenfalls in dem Vortrag. Und was ich jetzt übersprungen habe, ist da Nikola.
Der besagte Autor war auch schon in den letzten Jahren zu Gast.
Ich glaube nur im letzten Jahr, oder?
Ja, glaube ich. Aber war auch schon auf dem Kongress und so weiter.
Ja, war auf dem Kongress, aber ich glaube beim letzten Kongress hat er dann so einen...
Weltraum oder Kommunismus, war das das?
Aber in der Seabase, ne? Der war nicht auf dem Kongress, sondern...
Doch, ich glaube, der hatte auch einen Vortrag auf dem Kongress.
So. Das in der Seabase war, glaube ich, was Ähnliches, was jetzt hier kommt, also Stasi 0,5 Beta.
Nee, bei uns ist es aber Volk 1.0.
Ja, wir haben Stasi das abgedatet, ja, aber es wird so ein bisschen so der, ja, wie sagt man, das Follow-up sein, sozusagen.
Ja. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was Lokales. Kampf gegen Videokameras in Dresden.
Ja.
Ist halt so ein praktischer Bericht, wie man auch wirklich mit praktischen Anweisungen, also so Tools in die Hand kriegt, wenn man sozusagen sieht, hier ist eine Videokamera und das darf doch gar nicht sein, die filmen mich beim Internetsurfen, weiß der Geier.
Da haben wir doch noch so eine sehr, sehr interessante Vortragseinreichung bekommen mit so einem Stirnband, was Videokameras blenden kann.
Oh ja. Das ist sehr interessant. Also ich muss sagen, ich habe den Link gefunden und ein findiger Hacker aus Dresden und dem Rest der Welt, kann man ja schon so sagen, ja. Möchte das gern mal nachbauen bis zu den Datenspuren. Dabei handelt es sich um eine Infrarotlichtquelle, möglichst nicht mit konstantem Licht, die man sich auf den Kopf setzen kann.
Da gibt es auch Brillen, oder?
Keine Ahnung.
Wissen wir noch nicht, aber zu den Datenspuren werden wir das dann sicherlich mal gucken. Vielleicht
und ihr auch, wenn ihr kommt?
In einem Vortrag oder in einem Workshop vielleicht sogar zum selber basteln oder so. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also den werden wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Ja, dann haben wir noch einen sächsischen Politiker, Johannes Lichti, der... im letzten Jahr was zur Informationsfreiheit gemacht hat. Und dieses Jahr macht er einen Vortrag über das Bundesverfassungsgericht so als letztes Bollwerk für unsere Grundrechte.
Also er analysiert die Entscheidungen des Verfassungsgerichtes.
Da gab es ja sehr viele, zum Beispiel zur Online-Durchsuchung, die sehr maßgeblich wegweisende Entscheidungen, aber auch zur automatischen Kennzeichenerfassung, sowie die Eilentscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. Und da wird er halt einfach mal so einen Blick drauf werfen, weil es ja auch da bei allen Urteilen eigentlich, sagen wir mal, in der Szene sehr unterschiedliche Bewertungen gab, also von Jubel bis zu ein grauer Tag für den Datenschutz. Da wird er dann einfach mal schauen, was sich denn genau hinter diesen Entscheidungen verbirgt, was da richtig dran war, seiner Meinung nach, und was problematisch war vielleicht auch.
Ja, wobei diese Kfz-Kennzeichen scannen, das wollen die ja hier in Sachsen trotzdem durchklappen.
Ja gut, Gesetz. Das ist dann noch eine ganz andere Sache, dass ja auch die Online-Durchsuchung auf Bundesebene dann trotzdem durchgesetzt werden soll. Aber es geht eben auch zum Beispiel um die Frage, dass die Entscheidungen oft diesen Geist haben, dass sie den Zugriff auf die Daten einschränken. Aber viele Datenschützer sind eigentlich der Meinung, dass eigentlich Daten immer gefährlich sind, sobald sie mal gespeichert werden, weil immer es da undichte Stellen gibt oder dass Begehrlichkeiten geweckt werden.
Ja, sieht man ja jetzt aktuell in der Telekom-Affäre.
Genau.
Genau. Apropos Telekom-Atmosphäre, oh Gott, oh Gott. Die Sonne ist gleich vorbei. Vorratsdatenspeicherung, wir hätten beinahe noch als Referenten gehabt Klaus Bartel, dem wäre auch vielleicht, also die Debatte zur Vorratsdatenspeicherung im Sächsischen Landtag, die hat es ja über Video von Google.com und dann Fefe so ziemlich einen Ruhm mittlerweile geschafft. Also das ist einer von denen, der da aufgetreten ist. Ja, leider ist es so ein bisschen mit der ganzen Vortragseinreichung ein bisschen verpeilt gelaufen. Was ich aber von ihm bekommen habe, ist so eine kleine Anfrage zur Vorratsdatenspeicherung in Sachsen. Die werde ich mal jetzt die Tage über die C3D2-Liste mitschicken. Mhm. Ja, gut. Und damit sind wir eigentlich mit der Veranstaltung, was die Vorträge betrifft, durch.
Ja, da möchte ich gleich nochmal hinweisen an der Stelle. www.datenspuren.de 7. und 8. Juni 2008 in der Scheune in Dresden.
Wie viel kostet das eigentlich Eintritt?
Ich glaube so, waren es 3 Euro oder so? Oder vielleicht auch kostenlos?
Genau.
Ja, also wir können ja für uns noch verbuchen. Wir haben ja noch nie eine Veranstaltung gemacht, wo wir Geld für verlangt haben. Ganz einfach, weil wir der Meinung sind, dass kriegt man schon alles immer so irgendwie organisiert und ja, hauptsächlich durch Unterstützung des CCC e.V. ist uns das halt auch dieses Jahr wieder gelungen. Was nicht heißt, dass ihr dann nicht, wenn euch die Veranstaltung gefällt, auch noch irgendwo was in den Hut werfen dürft.
Falls jemand noch verwirrt ist, also es gab zum Beispiel in der Katz, das ist die Uni-Zeitung von der TU oder von der ganz Dresden, eine Ankündigung, dass Twister kommt, die auch bei den ersten Datenspuren da war. Die musste leider absagen, also nur falls es da irgendwie Verwirrung gibt.
Ja, was gibt's sonst noch so zu sagen? Dazu eigentlich nichts. 7. 8. Juni, Dresden.
Scheune, www.datenspuren.de.
10 Uhr am 7. geht's los.
Ja, das war Pentaradio für den 27. Mai. Die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden.
Ist es nicht eigentlich, dass wir heute ein Jahr Pentaradio haben? Haben wir nicht im Mai angefangen letztes Jahr?
Ja. Ja, egal. Jubiläumssendung, cool.
Ah, toll.
Und wir sind das erste Mal 5 Minuten vor Schluss fertig.
Das ist auch total verwirrend, weil wir noch ein bisschen News machen. aber wir könnten sagen, was wir für die nächste Sendung geplant haben. Wir werden also auf den Datenspuren rumlaufen mit einem Aufzeichnungsgerät und Leute interviewen zu ja, allem Möglichen.
Genau, es wird sehr interessant.
Und das spielen wir euch dann wieder am 4. Dienstag im Juni hier vor.
Genau. Haben wir schon den Hack des Monats gehabt?
Nee.
Nein, wir hatten den Dienstag des Monats.
Patent des Monats und so. Hack des Monats hatten wir noch nicht. Können wir noch machen?
Das ist der Multitouch-Tisch zum selber bauen. Da genau. Gab es ja von Microsoft dieses Surface, was einfach mal so ein Tisch ist, wo man mit Händen draufgreifen kann und ja, und dann passiert irgendwas. Komischerweise gab es letztes Jahr auf dem Chaos Communication Camp im Seabase Dome genau sowas auch.
Genau, da erinnere ich mich dran. Da konnte man so drauf fassen und dann ja, hat man so Schlieren und so ein Zeug auf dem Tisch gesehen. Also es war total cool gewesen, das Ding.
Ist auch in der Doku zum Camp relativ ausführlich drüber berichtet, über diesen Tisch. Also wer da jetzt nicht genau weiß, was er sich darunter vorzustellen hat.
Ja, Microsoft verscherbelt das Ding für $10,000 und im Eigenbau kommt man wohl auf die $1,000.
Ja, und da gibt es halt ein Projekt, die ganze Software ist alles Open Source dazu und da kann man sich eben so ein Ding selber bauen und mit vielen kreativen Ideen dann ja, alles Mögliche daraus machen.
Heißt dann Qubit und gibt's auf ibeam.org.
Ja, da wünschen wir noch einen netten Abend und verbleiben bis zu den Datenspuren.